ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trotz weltweiter Aufrufe zur Zurückhaltung setzen Israel und die libanesische Hisbollah ihre gegenseitigen Angriffe fort. Damit wächst die Sorge, dass ein umfassender Krieg ausbrechen könnte. Rund 140 Raketen seien heute binnen einer Stunde aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden, teilte die israelische Armee mit. Zuvor hatten israelische Kampfjets nach Armeeangaben rund 100 Raketenwerfer der pro-iranischen Miliz im Libanon bombardiert.
Wieder Chaos auf den Straßen im Süden der Hauptstadt. In dieser Klinik warten sie auf die Ankunft der neuen Verletzten. Am Nachmittag hat Israel einen dicht besiedelten Vorort, in dem die Hisbollah präsent ist, bombardiert. Laut eigenen Angaben wurde dabei ein hochrangiger Kommandeur der Terrormiliz getötet. Dass dieser bei dem Angriff gestorben ist, bestätigt hat die Hisbollah das bislang nicht. Einen offenen Krieg mit Israel auf den Straßen in Beirut fürchten ihn immer mehr Menschen. Es besteht kein Zweifel, wir haben Angst. Ich gehe normalerweise nicht an Orte, die zu weit weg sind. Ich habe Angst, meine Wohnung zu verlassen und mich von meinem Haus zu entfernen. Raketen am Himmel im Norden Israels. Mehr als 200 von ihnen soll die Hisbollah innerhalb einer Stunde abgefeuert haben. Die gegenseitigen Angriffe zwischen Hisbollah und der israelischen Armee hatten sich seit gestern intensiviert. Auch Israel hat seine Angriffe in der Grenzregion ausgeweitet, dabei in der Nacht nach eigenen Angaben vor allem Waffenlager und rund 100 Abschussrampen für Raketen bombardiert. Seit Beginn der Gefechte vor rund 11 Monaten mussten in der israelisch-libanesischen Grenzregion tausende Menschen auf beiden Seiten fliehen. Erstmals äußert sich auch US-Präsident Biden nach den jüngsten Angriffen. Wir versuchen weiterhin das zu tun, was wir von Anfang an versucht haben, nämlich dafür zu sorgen, dass sowohl die Menschen im Norden Israels als auch im Süden Libanons in ihre Häuser zurückkehren können. In der Hauptstadt Beirut und vielen weiteren Städten fürchten die Menschen die Nacht.
Und wir fragen nach bei Ramin Sina in Beirut. Israel hat die Hisbollah wiederholt schwer getroffen. Wie sehr ist die libanesische Miliz geschwächt?
Ja, auf der einen Seite sehr geschwächt, personell, aber vor allem psychologisch. 3 Angriffe in einer Woche auf die Hauptstadt Beirut. Es war ein harter Schlag. Es hat erneut gezeigt, dass die Hisbollah militärisch unterlegen ist. Es gibt keine Luftabwehr. Sie kann auch nicht im gleichen Maße etwa Tel Aviv oder Jerusalem ins Visier nehmen. Sie ist auch technologisch unterlegen. Auf der anderen Seite setzt sie auf Ideologie und die verfängt weiter bei den Anhängern. Die verhalten sich, die meisten Kämpfer, auch sehr diszipliniert. Es gibt keine Alleingänge. Sie hören auf den Anführer Hassan Nasrallah und der trifft, so ist mein Eindruck, bislang auch weiter rationale Entscheidungen. Er zettelt nicht den offenen Krieg mit Israel an, weil er weiß, dass er trotz tausender Raketen und Kämpfer ihn eigentlich nicht gewinnen kann. Die Frage ist, bei so vielen Attacken der Israelis, die ja immer weiter zunehmen, wie lange kann er sich das gefallen lassen und wann hat er nicht das Gefühl, er müsste doch mal größer reagieren, um sein Gesicht zu wahren? Das ist das Dilemma, in dem Nasrallah steckt und in dem auch die Hisbollah steckt.
Vielen Dank, Ramin Sina in Beirut. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die deutschen Autobauer für kommenden Montag eingeladen, sich über die angespannte Lage der Branche auszutauschen. Die Hersteller stecken in der Krise wegen schwacher Verkaufszahlen und hoher Kosten für Elektroantriebe sowie der Konkurrenz aus China. Habeck besuchte heute das Volkswagenwerk in Emden und signalisierte dort politische Unterstützung.
Die E-Autos, die hier in Emden gefertigt werden, haben alle schon einen Käufer. Jedes einzelne Fahrzeug wird nach speziellem Kundenwunsch zusammengebaut. Und trotzdem hat der VW-Konzern zu wenig Absatz. Es drohen Entlassungen, sogar Werksschließungen sind im Gespräch. Die Sorgen kann der Wirtschaftsminister den Mitarbeitern nicht nehmen.
Ich kann Ihnen und den Kollegen nur im Moment gutes Durchhaltevermögen wünschen und viel Kraft in der wirklich bedrohlichen Zeit.
Verständnis für die Situation, warme Worte. Die VW-Beschäftigten erwarten eigentlich mehr. Viel kann der Minister aber nicht anbieten. Die Pauschale für Elektrodienstwagen soll erhöht werden. Unternehmen sollen mehr Geld für neue E-Autos von der Steuer absetzen können. Ab sofort zum Vorteil der ganzen Branche. Vor allem hofft Habeck aber auf eine Erholung der Wirtschaft.
Was die Konjunktur angeht, so erwarte ich, dass mit dem Runtergang der Inflation und den höheren Tarifabschlüssen, den höheren Lohnabschlüssen, die Binnennachfrage bald wieder anzieht. Die Verbraucherinnen und die Verbraucher haben jetzt knapp ein Jahr wieder mehr Geld im Portemonnaie.
Diese Hoffnung teilt Autoexperte Stefan Bratzel nicht. Vor allem deshalb, weil deutsche Elektroautos im internationalen Vergleich zu teuer seien.
Es wird keine Belebung geben. Wir haben Überkapazitäten in den Fabriken. Das bedeutet eben für Volkswagen, dass man sich überlegen muss, ja, bei einem stärker werdenden Wettbewerb, ob man so viele Fabriken tatsächlich braucht.
Dass die Situation für alle deutschen Autobauer schwierig ist, weiß auch Habeck. Am kommenden Montag hat er Vertreter der Industrie und Gewerkschaften eingeladen, um auszuloten, welche Wege aus der Absatzkrise führen könnten.
Am Sonntag wird in Brandenburg gewählt. Heute haben die Spitzenkandidaten der meisten Parteien noch einmal versucht, Wähler für sich zu gewinnen. Nach den jüngsten Umfragen zeichnet sich ein enges Rennen zwischen der AfD und der regierenden SPD von Ministerpräsident Woidke ab. Woidke bekräftigte seine Ankündigung, im Fall eines Wahlsieges der AfD zurückzutreten.
Seit 11 Jahren ist Dietmar Woidke Ministerpräsident und das will er auch bleiben. Aber nur, wenn die Sozialdemokraten erneut stärkste Kraft in Brandenburg werden. Momentan führt in Umfragen knapp die AfD. Woidke spricht von einer Schicksalswahl.
Und deswegen werde ich alles dafür tun, dass wir es schaffen, am Sonntag zu zeigen, dass dieses Land mit Extremisten vom Schlage der AfD nichts zu tun haben will und dass sie hier keine Chance haben, jemals an die Macht zu kommen.
Wichtigstes Thema im Wahlkampf ist die Migration. Darauf setzt auch die AfD, deren Spitzenkandidat vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird.
Deutschland ist das Land der Deutschen. Deutschland soll das Land der Deutschen bleiben und das geben wir nicht her.
Ziel der CDU ist es, den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen. Die Chancen darauf sind Umfragen zufolge jedoch gering.
Ich will in diesem Land eine Veränderungsregierung bilden. Eine Regierung, die den Unterschied spürbar macht im Land. Dass eine andere Politik tatsächlich möglich ist. Und dazu brauchen wir eine starke CDU.
Neu in den Landtag einziehen dürfte das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Es kann nicht sein, dass es so weitergeht wie bisher, dass die Probleme liegen bleiben, dass Probleme ignoriert werden.
Grüne, Linke und Freie Wähler müssen um den Wiedereinzug bangen, machen sich aber jeweils Hoffnung auf ein Direktmandat. Damit wären sie wieder in Fraktionsstärke im Parlament vertreten und hätten möglicherweise Einfluss auf die Regierungsbildung. Die FDP hingegen dürfte, wie schon bisher, keinen Sitz im Landtag bekommen.
Die EU-Kommission will der Ukraine neue Finanzhilfen in Höhe von bis zu 35 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew an. Das EU-Parlament und eine Mehrheit der Mitgliedstaaten müssen dem noch zustimmen. Selenskyj sagte, das Geld solle unter anderem für die Luftverteidigung und die Energieversorgung verwendet werden.
Man ist vertraut miteinander. Es ist ihr 8. Besuch in Kiew. Ursula von der Leyen will kurz vor Beginn der Heizperiode in der Ukraine noch einmal ihre uneingeschränkte Unterstützung zeigen. 80% der ukrainischen Energieinfrastruktur sind zerstört, so Präsident Selenskyj. In fast allen Städten drohen im Winter stundenlange Stromausfälle. 160 Millionen Euro stellt von der Leyen der Ukraine unter anderem für Reparaturen an Stromanlagen zur Verfügung. Und man versuche unter Hochdruck, die Ukraine ins europäische Stromnetz zu integrieren. Trotz der russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur verschicken wir gerade Gasturbinen und Solaranlagen. Und wir haben auch den Schutz der noch existierenden Kraftwerke besprochen, der so wichtig ist. Außerdem stellt die EU der Ukraine ein Darlehen in Höhe von 35 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist ein großer Schritt nach vorn. Wir sind zuversichtlich, dass wir der Ukraine diesen Kredit sehr schnell auszahlen können. Ein Kredit, der aus beschlagnahmten russischen Vermögen finanziert wurde. Es sei nur gerecht, die eingefrorenen russischen Gelder für die Verteidigung und den Staatshaushalt der Ukraine zu nutzen. Russland hört nicht auf, unsere Zivilbevölkerung zu bombardieren und zerstört unsere Kraftwerke und unsere kritische Infrastruktur. Mit Gleitbomben, Hunderten jeden Tag. Russland versuche, die Ukraine in die Dunkelheit zu bomben. Laut ukrainischem Energieministerium wurde die Infrastruktur seit Kriegsbeginn rund 1000 Mal systematisch angegriffen.
Nigel Farage gilt als einer der umstrittensten, aber auch einflussreichsten Politiker Großbritanniens. Er war glühender Verfechter des Brexit, also des EU-Austritts. Bei der letzten Wahl gelang es seiner rechtspopulistischen Partei Reform UK erstmals ins Parlament einzuziehen. Heute hat sich die Partei in Birmingham getroffen.
Auftritt Nigel Farage, der Rechtspopulist, dessen Reformpartei im Juli auf fast 15% der Stimmen kam und in 90 Wahlkreisen nur ganz knapp hinter Labour lag. In einer auf amerikanischen Wahlkampf getrimmten Halle sagte er jetzt der neuen Labour-Regierung den Kampf an.
One in four of those that voted Labour.
Einer von vier Labour-Wählern ist schon jetzt enttäuscht von Keir Starmer. Und sie alle würden schon jetzt uns wählen. Werden wir also Geschichte machen? Ja! Vor allem beim Thema Immigration will Farage Keir Starmer unter Druck setzen. Und Starmer weiß das. Seit er das Ruanda-Modell ad acta gelegt hat, sucht er neue Lösungen, wie hier Anfang der Woche in Rom bei Giorgia Meloni, wo er ihr Asylabkommen mit Albanien als interessante Idee bezeichnete. Als Resultat ist die Migration um 60% gesunken. Genau hier will Farage ihn schlagen und der Applaus am Ende zeigte, dass man ihn nicht unterschätzen sollte.
Der Rechtspopulist Nigel Farage ließ sich hier heute als die eigentliche Opposition feiern. Und das ist er auch, denn es dürfte lange dauern, bis die Tories sich von ihrer historischen Wahlniederlage im Juli erholen. Bis dahin wird Farage vor allem den britischen Premier Starmer von ganz rechts unter Druck setzen. Und auch wenn der mit einer sicheren Mehrheit derzeit fest im Sattel sitzt, Keir Starmer dürfte diesen Parteitag hier heute mit aufmerksamer Sorge verfolgen.
Zum heutigen Weltkindertag haben zahlreiche Organisationen gefordert, sich mehr für die Interessen von Mädchen und Jungen einzusetzen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leben derzeit etwa 2,4 Milliarden Kinder und Jugendliche auf der Welt, alle mit unterschiedlichen Problemen. Für Kritik hierzulande sorgt unter anderem die mangelnde ärztliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen in ländlichen Regionen.
Stefanie Adams aus Olgem in der Eifel mit ihrer Tochter auf dem Weg zum Kinderarzt. Hin und zurück fährt sie dafür mehr als 100 Kilometer. In der Region gibt es immer weniger Kinderärzte.
Ich bin in diesem Jahr seit März 2024 schon 1200 Kilometer gefahren, nur um meine Kinder ärztlich versorgen zu lassen. Die Entfernung ist halt wirklich für Kinder, die in dem Fall auch noch krank sind, unzumutbar.
Die Mutter hat deshalb eine Petition für mehr Kinderärzte in der Region gestartet. Das Ergebnis zeigt, sie ist nicht allein.
Insgesamt kamen wir auf rund 30.000 Unterschriften, die verzweifelt sind, die die Situation ebenfalls so prekär einordnen, wie ich es tue.
Im benachbarten Ulmen wagt die Kommune etwas Neues. Sie hat eine Praxis übernommen, die geschlossen werden sollte. Das Ziel, die medizinische Grundversorgung für die Bürger in der Region sichern. Wegen des Engagements der Gemeinde ist auch schon eine neue Hausärztin gekommen. Die Kommune hofft, dass jetzt noch Fachärzte nachkommen.
Wir haben hier eine Praxis geschaffen, die auch attraktiv ist für neue Ärzte. Ein Kinderarzt wäre für uns natürlich eine großartige Sache. Wir sind auch in Gesprächen.
Das dürfte aber noch dauern. Stefanie Adams muss bis auf Weiteres mit langen Fahrten zum Kinderarzt zurechtkommen.
Die Bewegung Fridays for Future hat für heute zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Deutschland gab es in mehr als 100 Städten Proteste. So wie hier in Berlin versammelten sich bundesweit Zehntausende Menschen. Sie fordern von der Politik mehr Anstrengungen im Kampf gegen die fortschreitende Erderwärmung. Unter anderem einen schnelleren Kohleausstieg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 21. September.
Unter Hochdruckeinfluss erwartet uns auch am Wochenende oft sonniges und angenehm warmes Wetter. Heute Nacht ist es meist sternenklar. In der Mitte bilden sich einzelne, im Süden häufiger Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich morgen teilweise bis in den frühen Nachmittag halten können. Nach deren Auflösung und abseits davon gibt's viel Sonnenschein. Über den Bergen tauchen später ein paar Quellwolken auf, aber es bleibt weitgehend trocken. Im Norden und Westen heute Nacht teilweise etwas über 10 Grad, sonst oft einstellige Werte. An den Alpen morgen wieder unter 20 Grad, im Westen mancherorts nochmal sommerlich warm. Auch am Sonntag vielerorts sonnig, im Süden allerdings länger neblig trüb und im Südwesten gibt später Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. In der neuen Woche dann wechselhaft und auch die Temperatur sinkt langsam.
Um 21.45 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen, in denen es um die Frage geht, wer die mit Sprengstoff versehenen Pager an die Hisbollah geliefert haben könnte. Und wir fragen anlässlich des Reeperbahn-Festivals, wie es um die Gleichstellung in der Musikindustrie bestellt ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend.